ist, dass ich irgendwie jetzt so ein bisschen erzähle, wie SVG eigentlich funktioniert, mit dem Ziel, dass ihr die Idee kriegt, warum alles besser ist, wenn man Vektorgrafiken benutzt und was eigentlich Pfade und was Kurven in diesem Kontext sind. Und dass ich so ein bisschen erzähle, wie das SVG-Dateiformat eigentlich funktioniert und wie so eine SVG-Datei aussieht. Und wir gucken dann auch mal, was passiert, wenn man eine SVG-Datei mit Inkscape öffnet. Das ist so einer der Standard-SVG-Editoren. Und wenn man das wieder abspeichert, was da so bei rumkommt. Und dann will ich so ein bisschen zeigen, wie man, wenn man eine SVG-Datei dann in ein HTML-Dokument einbettet und dann JavaScript auf das Ganze draufwirft, wie man dann SVGs auch bewegt. Dafür habe ich so ein bisschen Zeug vorbereitet. Das, was ihr hier seht, ist im Wesentlichen das Skript dieses Vortrags. Das ist auf meiner Webseite und irgendwie auf der Nuke-Webseite auch verlinkt. Das findet sich. Und ich werde so ein paar Beispiele einfach mal live eintippen und dann gucken wir uns an, wie die Dinge so aussehen. Genau, also wir fangen an damit, dass wir uns mal so ganz grob SVG angucken. Dann basteln wir so ein paar geometrische Formen, spielen ein bisschen mit Inkscape und dann gucken wir uns Animationen an. Mal so ganz am Anfang, was ist eigentlich überhaupt eine SVG-Datei? Zum Beispiel sowas. Das heißt, es ist ein XML-Format, es ist einfach eine Textdatei, die man im Texteditor öffnen kann, so abspeichern kann. Wenn man das dann im Browser oder sonst wo aufmacht, sieht man einen schwarzen Kreis. Also nicht wahnsinnig beeindruckend, aber so gibt schon mal so eine Grundidee. Wie sieht sowas aus, wenn es etwas fancier ist? Schönes Beispiel dafür ist das Google-Logo. Die haben sich irgendwann mal Gedanken gemacht, wenn sie ihr Logo als Vektorgrafik gestalten wollen, dann lassen sie einfach sämtliche Schnörkel davon weg und seitdem sieht das Google-Logo sehr viel einfacher aus. Das ist mal so ein Beispiel, was eine Vektorgrafik sein kann. Sehr typische Beispiele für Vektorgrafiken sind auch Icons aller Art. Und das Schöne an so einem Icon ist, wenn es eine Vektorgrafik ist, ich kann da jetzt hier beliebig rein vergrößern und die Dinger werden einfach mit größer. Die sind jetzt irgendwie weg, doch da sind sie. Aber wir sehen jetzt hier nirgendwo einzelne Pixel, sondern wir sehen ganze wunderbare Formen an der Stelle. Das ist die Webseite Font Awesome. Das ist eine frei zu verwendende Sammlung von jeder Menge sehr nützlichen Icons. Schaffe ich es wieder zurückzukommen? Mal so mittel. Ha. Das andere große Beispiel für SVGs sind immer irgendwie Cliparts. Das ist jetzt hier mal Public Domain Vectors, die jede Menge verschiedene Clipart-Grafiken haben. Wir sehen also schon so grundsätzlich immer dann, wenn es irgendwie relativ klare Formen gibt, die auch so diese Eigenschaft haben, dass man sie beliebig skalieren will, dann ist das natürlich sinnvoll, dass das eine Vektorgrafik ist. Was habe ich hier noch so? Genau, wir gucken mal auf unsere Webseite dieser Veranstaltung. Auch das ist eine Vektorgrafik. Hier sieht man, kann diese Rakete starten lassen und dann landet sie wieder. Auch der Hintergrund hier, wir sehen, da sind so lustige Sternenbilder, die so ein bisschen wackeln, wenn ich die Maus bewege. Und vielleicht, um nochmal ein etwas seriöseres Beispiel zu zeigen, das ist der kulturhistorische Wanderweg durch Neuendeich, der auf dieser Karte dargestellt ist. Und hier ist dann so das interaktive Element, dass man an diese wichtigen Punkte dieses Wanderweges hier auf diese Sterne gucken kann. Und man kann sich hier auch anzeigen lassen, was genau denn jetzt eigentlich die Wanderroute ist. Ja, so das als grobe Einführung, was sind SVG-Grafiken? Vielleicht mal ganz kurz so zur Motivation, warum wollen wir SVG-Grafiken haben, warum wollen wir Vektorgrafiken haben? Ja. Wir haben schon gesehen, es ist ein menschenlesbares Textformat. Es ist einfach eine XML-Datei, die man beliebig editieren kann. Scalable Vector Graphics ist ausgesprochen mal, was eigentlich SVG ist. Und es ist genau das, skalierbare Vektorgrafiken, die in jedem beliebigen Browser heutzutage einfach dargestellt und verwendet werden können. Das Schöne ist auch, Browser beherrschen SVG seit vielen Jahren und sind sich auch einig, was die Interpretation da angeht. Im Gegensatz zu HTML und CSS. Da gibt es einen Wildwuchs an Deutungsmöglichkeiten, die verschiedene Browser da haben. Bei SVG ist das irgendwie praktischer. Und SVGs eignen sich auch sehr viel mehr als HTML, um Grafiken damit zu generieren. Es gibt zwar so die Möglichkeit, dass man auch irgendwie in HTML so Boxen positionieren kann und damit dann irgendwelche Diagramme oder so realisieren kann. Das Problem daran ist dann immer, dass diese Grundidee des HTML-Box-Modells und diese Idee, dass man irgendwie mit Hilfe von Floats Dinge nach rechts oder links verschieben kann und dann positionieren kann, da kommt man selber völlig durcheinander und die Browser auch. SVG hat dieses Grundprinzip von, wir haben eine Leinwand und auf dieser Leinwand haben wir XY-Koordinaten und an diese Koordinaten können wir Objekte verschieben. Das heißt, der Browser kann so ein einzelnes Objekt nehmen, gucken, wo soll das hin und das dahin malen und Dinge unabhängig voneinander rendern. Und wir haben auch eine relativ klare Vorstellung davon, wie die Sache dann funktionieren kann. Ja, fast alle Grafikprogramme, die irgendwie tatsächlich keine Bildbearbeitung sind, sondern Grafikprogramme in dem Sinne, dass man damit eben Vektoren editieren kann, haben auch einen SVG-Export. Das ist so mehr oder weniger der de facto Standard. Viele haben leider nur einen Export, das heißt, das, was da rauskommt, ist dann im Prinzip immer noch ein menschenlesbares Textformat, das die allerdings dann auch schon ziemlich verunstaltet haben. Inkscape ist tatsächlich auch ein Editor, das gucken wir dann gleich mal, mit dem kann man Dinge dann auch öffnen und der beherrscht auch dieses Konzept von SVG in sich selbst. Genau, das heißt, wir gucken jetzt einfach mal so ganz praktisch uns Dinge an. Dazu versuche ich mal hier diesen Vollbild wieder zu beenden, jawohl. Nehmen das hier mal so rüber und tun das mal in diesen Editor. Jetzt kann ich hier bestimmt irgendwie, genau. Ja, das ist schon mal eine erste gute Optimierung und dann kann ich bestimmt irgendwie auch noch hier so, genau, und jetzt können wir das auch alles noch ein bisschen größer. Jawohl. So. Jetzt sehen wir hier unten eine SVG-Datei. Da oben steht einfach nur drüber, dass es sich um XML handelt, dass das UTF-8 ist. Das kann da drüber, muss auch nicht, ist relativ egal. Hier steht jetzt, es ist eine SVG-Datei, die sich an diesen SVG-Standard hält. Die ist in dieser Darstellung jetzt 300 Pixel breit und 300 Pixel hoch. Und das eigentlich Spannende ist, hier oben ist die Viewbox angegeben, die uns unser internes Koordinatensystem jetzt gibt. Das heißt, intern sind wir 20 Einheiten breit und hoch und wir beginnen am Punkt 0,0. Lass uns mal so ein Stück verschieben. Dann sehen wir, jetzt haben wir ein Stück weiter links begonnen. Das heißt also, wenn hier jetzt minus 5 ist, ist dieser Kreis ein Stück nach rechts gewandert. Das heißt, da spannt hier das Koordinatensystem auf. Und hier steht dann, wir haben jetzt einen Kreis und dieser Kreis befindet sich in der Mittenposition 10, 10 und hat den Radius 5. Da wir dem sonst nichts mitgegeben haben, wird er dann schwarz gefüllt. Das können wir direkt als erstes mal ändern, dass der schwarz ist, indem wir hier als weiteres Attribut beispielsweise dran schreiben, fill gleich blue. Das heißt, wir sehen, wir haben hier so die eigentliche Form und dann hier jede Menge Attribute. Diese hier vorne sind spezifisch auf die Tatsache, dass das ein Kreis ist. Füllen und zeichnen kann man im Prinzip fast alles. Das heißt, wenn wir dem jetzt hier auch noch einen Stroke verpassen, haben wir denn hier so für schöne Vorschläge? Dann hat dieser Kreis jetzt nicht nur eine blaue Füllung, sondern auch eine rote Kantenlinie. Wir sehen dadurch, dass ich das Koordinatensystem hier so aufgespannt habe, dass es von 0,0 bis 20,20 geht, ist die Standardstrichbreite von 1 jetzt relativ gewaltig. Wir lassen das jetzt mal so, weil damit kann man dann gleich Dinge sehr schön sehen. In der Realität will man vermutlich dann das natürlich etwas anders haben. Genau. Farben können entweder so benannte Farben sein oder so die klassischen HTML-Farben, dieses Dreituple. Das heißt also, hier haben wir jetzt den Rotanteil, den Grünanteil und den Blauanteil. Und hier habe ich jetzt gesagt, das soll nur rot sein, also ist auch wieder rot bei rumgekommen. Genau. Wir ergänzen zu diesem ersten Kreis einfach mal einen weiteren Kreis. Ah, das heißt also so, die Grundidee ist, wir haben hier eine Reihe von Dingen, die auf unsere Leinwand gezeichnet werden, und wenn ich jetzt was dazu ergänze, dann wird das auch oben drüber gezeichnet. Das heißt, wir machen das hier mal so 12, 14 und ein Radius von 5. Ah, dann sehen wir auch, unser Koordinatensystem hat hier oben die Koordinate 0, 0 und geht dann nach mit der Y-Koordinate runter, mit der X-Koordinate nach rechts. Genau. Wenn wir die beiden Kreise genau übereinander legen, dann stellen wir fest, dass die Füllung immer jeweils sich bei Formen in der Form befindet, während die Randlinie um Formen drumherum sich sowohl über die Form als auch nach draußen hin erstreckt. Ja, also diese rote Linie, die eben noch die Randlinie war, ging da drüber. Wir können hier mal die Helligkeit auf 1,5 setzen oder die Durchscheinigkeit. Dann sehen wir, wie sich diese schwarze Linie hier genau mittig in der roten befindet, da die beiden Kreise übereinander liegen. So, neben Kreisen gibt es jetzt noch so ein paar mehr geometrische Grundfiguren. Wir können also beispielsweise mal ein Rechteck ergänzen. Das hat dann etwas andere Eigenschaften, logischerweise. Das braucht eine X-Koordinate, mal 5, und eine Y-Koordinate. Und dann braucht es eine Breite und eine Höhe. Und jetzt haben wir dort ein Rechteck. Ja, gut. Ähnliches Gebilde wäre ein Polygon. Ein Polygon hat an dieser Stelle jetzt beliebig viele Ecken. Entsprechend geben wir eine Sequenz von Punkten an. Das heißt, ich kann hier mal so sagen 5, 11 bis 5, 15. Jetzt stellen wir fest, wenn wir das Ding nicht zeichnen und nur füllen und jetzt bloß eine Linie aufgespannt haben, dann passiert noch nicht so fürchterlich viel. Das heißt also, wir gehen auch noch mal, geben mal eine dritte Koordinate mit, und jetzt sehen wir auch nichts. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Wenn wir diese Dinge jeweils schließen, dann werden die anderen auch nicht als Kindelemente betrachtet. Insbesondere, dass ich... Ja, ja. Das ist einer der großen Vorteile an dieser Stelle, auch im Gegensatz zu HTML. Der Browser interpretiert dann nicht irgendwas dran rum, sondern wenn das kein valides XML ist, beschwert er sich einfach. Lediglich meine Preview hat jetzt hier einfach gerade aufgegeben. Genau. Wir sehen also jetzt hier dieses Polygon aufgespannt durch die drei Punkte. Ja, daneben gibt es noch so ein paar mehr Dinge. Man könnte jetzt noch irgendwelche Ellipsen malen oder ähnliches. Das kann man dann entsprechend nachschlagen, wie das so geht. Achso, ja, ich wollte noch zeigen, wie eine Linie aussieht. Genau, das ist noch ganz lustig. Machen wir mal das Polygon wieder weg und entsorgen wir auch mal hier diesen Kreis. Dann bleibt noch dieses traurige Rechteck übrig. Eine Linie besteht aus zwei Punkten, die jeweils eine x- und eine y-Koordinate haben. Das heißt, wenn ich hier sage x1 gleich 5 und y1 12, dann bin ich an dem Punkt 5, 12, und von da aus will ich nach 15, 12. Und jetzt passiert mal wieder gar nichts. Das liegt diesmal daran, dass eine Linie standardmäßig jetzt schwarz gefüllt wäre, aber sie umspannt keine Fläche. Entsprechend müssen wir der jetzt hier sagen, wir wollen sie zeichnen. Und jetzt ist dort dieser Strich entstanden. Wir sehen, die geht von 5 bis 15. Wenn wir also dieses Rechteck auch mal entsprechend breiter machen, haben wir hier ein Rechteck und darunter die Linie. Was man jetzt sich noch angucken kann, sind Linienenden. Wir können sie auch erstmal mal ein bisschen dicker machen. Zum Beispiel so. Jetzt hat diese Linie die Dicke 2. Hier haben wir jetzt so dieses einheitenlose Gebilde, was sich dann auf das Koordinatensystem da oben bezieht. Wenn da gar keine Einheit dran steht, könnte man auch Pixel dran schreiben. Da darf man jetzt nicht denken, dass das irgendwie was mit Pixeln zu tun hat, sondern das bezieht sich einfach immer noch auf dieses Koordinatensystem da oben, das einfach frei skaliert wird. man könnte jetzt hier statt Pixel auch Punkt nehmen, dann werden die ersten Pixel umgerechnet und dann in diesem Koordinatensystem interpretiert. Wir belassen das einfach mal bei einheitenlosen Werten, die sich in diesem Koordinatensystem befinden. Das andere, was wir uns noch angucken können, ist genau Stroke Line Cap. Damit können wir sagen, wie die Enden einer Linie aussehen. In diesem Fall habe ich jetzt mal gesagt, sie sollen abgerundet werden. Dann sehen wir, sie geht jetzt rund über diese Koordinaten hinaus. Stattdessen gibt es das Butt, das ist einfach gerade Kante, das ist der Default-Wert. Oder eben auch Square, dann geht es wieder so ein Stück über diese Koordinaten hinaus. So gibt es noch sehr viele weitere Eigenschaften für jede dieser Elemente, mit denen man die dann entsprechend gestalten kann. Da muss man dann einfach mal nachschlagen. Genau. Das nächste, was wir uns jetzt angucken wollen, ist, wenn ich jetzt kompliziertere Figuren malen will. Also ich kann jetzt offensichtlich aus solchen geometrischen Figuren beliebige Bilder irgendwie zusammenstecken, aber meine Bilder, die ich da vorhin so gezeigt habe, bestanden jetzt irgendwie auch noch aus vielleicht auch mal irgendwelchen runderen Kurven oder ähnliches. Das heißt, wir gucken uns mal das zentrale Element an, um beliebige Pfade in SVG zu realisieren. Das ist nämlich ein Path. Und jetzt sagen wir dem erstmal mal, dieser Pfad soll nicht gefüllt werden, aber wir hätten gerne eine schwarze Linie. Und jetzt müssen wir nochmal irgendwie sortieren, was genau das eigentlich für ein Pfad sein soll. Jetzt kommt eine etwas irritierende Syntax, die auch komplett nichts mehr mit XML zu tun hat, sondern jetzt einfach eine eigene Textsyntax ist, mit der wir in SVGs Pfade beschreiben können. Da tun wir das, was man bei Computergrafiken gerne tut. Wir haben die Idee, dass wir einen Cursor haben, den wir an eine bestimmte Position verschieben. Und dann können wir eine weitere Position angeben und dann können wir sagen, okay, zwischen diesen beiden Punkten hätte ich jetzt gerne von der aktuellen Position dahin einen Strich. Wir tun das mal. Ich sage, wir bewegen uns an die Position 5,5, M wie Move. Und jetzt ziehe ich einen Strich an die Position 10,10. Das heißt, wir haben erst den Cursor dahin bewegt und dann einen Strich gezogen. Wir können jetzt auch den Cursor weiter bewegen. Und zwar mit einem kleinen m in diesem Fall. Dann machen wir mal das. Das heißt, wir haben jetzt den Cursor von da nach da bewegt. Dass dieses m klein ist, führt dazu, dass das relativ zur vorherigen Koordinate war. Während dieses große m hier eine absolute Position angegeben hat, dieses kleine m hier eine relative Position angegeben. Das heißt, wir haben uns von da nach da hoch bewegt. H4 ist eine Abkürzung dafür, dass wir uns relativ jetzt 4 horizontal bewegt haben. V4 ist entsprechend relativ vertikal, 4 wieder runter. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, an diese Notation. Dann ist es aber eigentlich ganz schlüssig. Genau, wir können diesen Pfad, wenn wir jetzt da oben diesen lustigen Winkel haben, können wir dort auch wieder ergänzen. Minus 4, minus 4. Dann haben wir diesen Pfad jetzt geschlossen. Wenn wir uns das jetzt angucken, stellen wir fest, huch, das sieht aber irgendwie so ein bisschen kaputt aus. Ja? Weil um diese Ecke ist es jetzt sehr schön gegangen, aber hier treffen jetzt diese beiden Enden da so aufeinander. Was ist denn da los? Ja, wir haben dem jetzt auch nicht gesagt, dass das ein geschlossenes Pfadobjekt ist, sondern wir haben hier so eine Linie gemalt, die geht da los, geht da rum und geht dann da wieder hoch. Um das zu schließen, können wir hier ein Z ergänzen, was diesen Pfad dann schließt. Damit ist auch der letzte Befehl hier komplett über, weil das heißt einfach, wir können an diesem Punkt dann diesen Pfad schließen. So, jetzt können wir von da aus nicht nur Punkte einfach durch gerade Striche verbinden, sondern wir können auch entsprechende Kurven zeichnen. Dafür verabschieden wir uns von diesem schönen Pfad hier mal und erzeugen einen neuen Pfad. Das heißt, wir bewegen uns mal wieder an einen Punkt, 4, 8. Und von da aus tun wir jetzt Folgendes. Wir sagen jetzt, wir hätten gerne eine kubische Kurve. Und diese Kurve hat zwei Kontrollpunkte, nämlich 4, 4 und 8, 4. Kleines c, also relativ. Und wir wollen an den Punkt 12, 0. Jetzt ist das dabei rausgekommen. Wie ist denn das jetzt passiert? Wir haben uns an diesem Punkt hier bewegt kann mein Cursor irgendwie sehen. Ja, doch, doch, das geht einigermaßen. Und haben jetzt gesagt, von da aus wollen wir relativ 4 nach unten und 4 nach rechts, also so hier hin. Das ist der erste Kontrollpunkt. Dann haben wir wieder relativ von da aus den zweiten Kontrollpunkt definiert als 8 nach rechts und 4 nach unten. Das ist dieser Punkt. Und dann haben wir gesagt, diese Kurve soll hier hingehen. Das heißt, wir haben jetzt eine Bézier-Kurve definiert über zwei Kontrollpunkte und einen Zielpunkt. Wir gucken uns das gleich mal in Inkscape an. Dann kann man sehen, was diese Kontrollpunkte eigentlich genau bedeuten sollen. Vorher drehen wir das einfach nochmal um wieder. Nehmen dieses Ding hier mal jetzt her und kleben das da nochmal dran. Dann sehen wir, ja, das war relativ. Von da aus geht der Schwung hier wieder weiter, allerdings irgendwie aus unserer Zeichenfläche raus. Wir negieren einfach mal alles. Und stellen fest, jetzt haben wir diese Form irgendwie geschlossen. Das heißt, wir haben da so eine Art Auge erzeugt. Da links ist wieder so ein bisschen kaputt. Ich mache hier mal wieder so ein Z dran. In diesem Fall ist dadurch alles, was davor war, auch nicht über. Ja, wenn ich das rausnehme, dann macht er da einfach so einen geraden Strich rein. Also nee, das, wir wollen das schon so. Genau. Speichern wir das mal ab. Dann habe ich jetzt hier eine Datei FuSVG erzeugt. Und wenn ich die jetzt öffne, öffnet sich vielleicht ein Inkscape. Ja, doch, da passiert was. Wir bleiben zuversichtlich. Jawohl. Und hier sehen wir jetzt schon mal so das erste Erfolgserlebnis. Wir haben da gerade eine Textdatei einfach in einem Texteditor bearbeitet und so ein bisschen mystisches Zeug eingegeben. Und jetzt machen wir hier so ein Grafikbearbeitungsprogramm auf und dann stellen wir fest, jawohl, der hat uns verstanden. Und wenn ich da jetzt mal hier so draufklicke und dann hier entsprechend die Farbbearbeitung aktiviere, dann können wir jetzt hier sehen, ah, das sind diese magischen Kontrollpunkte, von denen ich da gerade geredet habe. Na, das heißt also, wir beginnen hier und dann haben wir hier diesen Kontrollpunkt definiert, wir haben diesen Kontrollpunkt definiert und hier das Ziel. Und jetzt sehen wir auch, wenn ich an diesem Punkt ziehe, kann ich dadurch beeinflussen, wie diese Kurve funktioniert. Und kriegen so eine gewisse Idee. Und das ist auch im Prinzip, wie man jetzt beliebige Grafiken in Inkscape zeichnen kann, indem ich einfach hier mit diesem Freihandwerkzeug entsprechend solche Kurven da reinzeichne. Und dann kann ich hier eine beliebige Kurve definieren. Je nachdem, was man so tut, ist das natürlich deutlich praktischer, wenn man jetzt nicht sich die Koordinaten zu Fuß überlegt. Das ist klar. Genau, so machen wir das mal wieder rückgängig, was ich da jetzt so gemacht habe. Dann haben wir hier wieder dieses Gebilde. Mein Plan war, dass wir hier einfach mal so ein bisschen dran ziehen und jetzt speichere ich das ab. Das heißt, ich sage jetzt hier mal File Save und jetzt gehen wir wieder zurück in diesen Texteditor. Und jetzt stellen wir fest, Inkscape hat das jetzt wieder abgespeichert. Das ist also schön jetzt menschenlesbar und maschinenlesbar. Das heißt also, hier ist jetzt Zeug entstanden. Ah ja, aber hier ist der Pfad. Wie ist denn das jetzt passiert? Ja, Inkscape benutzt das SVG-Format, um da auch sehr viel eigene Metadaten noch mit reinzuspeichern. Was wir aber mal tun können, ist, wir können hier sagen File Save As und jetzt nicht Inkscape SVG, sondern Optimized SVG. Bump. Und dann kann ich jetzt hier angeben, wie viele von diesen Metadaten ich eigentlich so haben will und was ich da alles so will. Ich habe dann mal angekreuzt, dass ich das alles nicht will. Dann sagt er, ja, wir wollen das überschreiben und so. Und wenn wir dann jetzt hier wieder gucken, dann stellen wir fest, jawohl, das hat geklappt. Jetzt ist nur noch das Zeug da, was wir eben auch verstanden haben. Das heißt, hier wird unser SVG definiert, da oben ist die Viewbox wieder und hier ist dieser Pfad. Und wir stellen fest, der sieht schon auch quasi so aus wie eben, lediglich hier sind so ein paar Dinge anders. Was wir erstmal feststellen ist, dass meine Vorschau da irgendwie überfordert ist. Das liegt daran, dass Inkscape beschlossen hat, 300 kann man auch in dieser wissenschaftlichen Zahlennotation sehr viel kürzer darstellen, indem man es als 3 mal 10 hoch 2 darstellt.
Das kann nicht kürzer
sein. Richtig. Wenn wir das wieder ersetzen durch zwei Nullen, versteht auch meine Vorschau wieder, dass wir dieses Bild bitte groß haben wollen. Und wenn wir dann gucken, was ist jetzt hier eigentlich passiert, dann stellen wir fest, naja, also man kann das auch alles natürlich ein bisschen abkürzen noch. Es ist bei Koordinaten völlig egal, ob irgendwo mal was durch ein Komma getrennt wird oder nicht. Es muss nur klar sein, dass jetzt die nächste Zahl folgt. Deswegen hat Inkscape leider beschlossen, Leerzeichen ist eigentlich auch ein sehr guter Trenner für alles. Wenn wir das aber mal wieder so zurücksortieren, dann stellen wir fest, dass hier auch wieder diese Koordinaten im Spiel sind. Jetzt stellen wir fest, hier ist irgendwie völliges Chaos. Ja, das Minus ist ja auch ein klarer Indikator dafür, dass da ja dann die nächste Zahl beginnt. Ergänzen wir hier mal wieder ein paar Leerzeichen. Und dass die nächste erlaubte Abkürzung ist, wenn wir hier dieses C einmal angegeben haben und dann hier entsprechend weitere Koordinaten folgen, muss ich das C nicht wiederholen. Damit wir das jetzt verstehen, ist es ganz gut, dann das C entsprechend mal wieder einzufügen. Und dann stellen wir fest, ah ja genau, das da hinten ist jetzt auch genau das, was ich da damals eingetippt hatte. Und hier vorne haben wir lediglich diesen Kontrollpunkt verschoben. Ja, ich habe hier diesen Kontrollpunkt von da so ein Stück darunter gezogen. Also das funktioniert in dieser Form. Warum will ich das jetzt eigentlich? Ja, wieso kann ich nicht einfach da in Inkscape da malen und dann bin ich auch glücklich? Warum will ich mir das selber angucken? Das sehen wir dann gleich. Denn wenn ich tatsächlich verstehe, wie eine solche SVG-Datei aufgebaut ist, die ich jetzt gerade in meinem Grafikprogramm zusammengeklickt habe, dann kann ich die mit vielen weiteren Eigenschaften kombinieren und entsprechend auch animieren, wenn ich in diesem SVG-Dokument dann Objekte wiederfinde. Dazu zeichnen wir mal ein anderes Bild. Dieses Auge hat ausgedient jetzt. Wir zeichnen zwei Linien. So. Und zwar von 10, 5 nach 10. Muss jetzt ein Y2 kommen. 10, 10. Ja, wieder das alte Problem, ist eine Linie. Ja, der muss man noch erst sagen, dass wir sie auch sehen wollen. Jetzt sehen wir sie. Ja, mein Plan ist aber, dass sie rot ist. Außerdem sagen wir ihr, dass sie doch noch etwas dicker sein soll. Bitte 2 und dann malen wir dort noch eine schöne Rundung dran. So, jetzt haben wir dieses runde Stückchen dort. Das kopieren wir uns mal und bauen uns noch ein zweites. Das liegt jetzt direkt darüber, weil ich das einfach komplett kopiert habe. Sprich, wenn ich das zweite jetzt blau male, dann liegt es direkt darüber. Wir haben wieder das Problem, dass ich diese Pfade schließen sollte. Und jetzt kann ich das einfach mal ein Stück nach unten verschieben, indem ich sage, das geht von 10 bis 10, dann ist ein Kreis draus geworden. Wenn ich sage, es geht von 10 bis 15, geht das so ein Stück runter. Jetzt möchte ich noch ein Konzept einführen, und zwar sogenannte Gruppen. Wir haben vorhin schon gesehen, ich kann hier Opacity dran schreiben und sagen, Dinge sollen halbtransparent sein, indem ich sage, das soll nur zu 50% sichtbar sein. Ja, wenn das weniger wird, dann schimmert hier der Hintergrund mehr durch. Wenn das mehr wird, merkt man den Effekt nicht. So, machen wir mal 50%. Jetzt klebe ich das da dran und ich klebe das an den da unten dran. Jetzt sehen wir, die sind beide halbtransparent, was dazu führt, dass sich in der Mitte das hier so breiig mischt. Wenn ich stattdessen eigentlich jetzt die Idee hatte, dass das Gesamtkunstwerk halbtransparent wird, kann ich das Ganze in eine Gruppe verpacken und dieser Gruppe sagen, sie soll halbtransparent sein. Im Gegensatz zu Linien sind Gruppen jetzt tatsächlich Elemente, die Kinder haben können. Das heißt also, wir haben hier das öffnende G und hier unten das schließende G und dazwischen befinden sich meine Linien. Und das Opacity bezieht sich jetzt auf beide Elemente, aber eben nicht so wie eben jeweils einzeln, sodass sich das in der Mitte dann mischt, sondern jetzt auf das gesamte grafische Ding, sodass wir hier nur den Blauanteil sehen. Das war jetzt eigentlich nur mal so die Vorübung, denn was wir jetzt tun können, ist hier nicht die Opacity setzen, sondern wir können hier mal eine Transformationsfunktion setzen. Dafür schreiben wir hier dran Transform gleich und dann sagen wir, wir möchten die ganze Angelegenheit rotieren und zwar um 50 Grad. Jetzt hat sich das irgendwie wegverschoben. Was ist da passiert? Ja, wir müssen noch angeben, um welchen Punkt wir das eigentlich rotieren. Dann wird alles besser. Nämlich um den Punkt 10, 5. Jetzt haben wir das um 50 Grad um diesen Punkt gedreht. Und wir sehen, das hat sich wieder auf die gesamte Gruppe bezogen. Das heißt, das gesamte Gebilde hat sich entsprechend gedreht. Das können wir nutzen, indem wir jetzt diesem zweiten Stöpsel sagen, wir wollen dich auch rotieren. Allerdings nicht um den Punkt 10, 5, sondern um den Punkt 10, 10. Jawohl. und dann wieder zurück. Ja, das heißt, wir haben jetzt dem gesamten Ding gesagt, es soll sich ein Stück in die eine Richtung drehen und dann dem zweiten Teil unseres Armes hier gesagt, er soll sich wieder zurück abknicken. Und wir haben jetzt diese Position hier, an der sich dieser Strich befindet, nie so richtig explizit ausgerechnet, sondern wir haben jetzt einfach durch diese Transformationen hier angegeben, dass wir diesen Effekt gerne hätten, aber welche Koordinate dieser Punkt jetzt eigentlich hat, hat das System selber rausgekriegt. Genau. Das ist eine sehr gute Vorbereitung, denn jetzt haben wir gesehen, wie wir mit Hilfe von Transform Dinge bewegen können. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir so schrittweise in der Lage wären, diese Zahl zu ändern, dann könnte sich da ja was bewegen. Dazu tun wir Folgendes. Schritt 1 ist, ich finde meine Seitenleiste wieder. Dafür gibt es einen Tastenkürzel. Ha, sehr gut. Und dann habe ich hier eine HTML-Datei vorbereitet. Wupp. Genau. Wir kopieren das mal hier so raus. Und ja, was ist das jetzt? Das ist eine normale HTML-Datei. Hier oben ist irgendwie der Doctype gesetzt. Dann geht das HTML da los. Hier ist irgendwie in dem Header setzen wir den Font und den Titel des Dokuments. Alles relativ egal. Hier in dem Body befindet sich der eigentliche Inhalt. Und hier ist jetzt die lustige Sache. Wir können in dem HTML einfach das SVG direkt dort so rein einbetten. Das ist genau das, was wir gerade gebastelt haben. Unsere beiden Strichlein übereinander. Und hier... Danach haben wir jetzt ein JavaScript-Dokument, denn was die beiden Strichlein da oben haben, ist, die Gruppe hat eine ID und die zweite Linie hat eine ID bekommen. Jetzt machen wir uns zunutze, dass in JavaScript alle Dinge des Document-Object-Models, die eine ID bekommen haben, im globalen Scope als Variable repräsentiert werden. Das heißt, ich lasse hier Arm und Blue in der Debug-Konsole einfach mal ausgeben. Wir speichern das, gucken uns das an, laden das hier neu, stellen fest, ah ja, dieses HTML-Dokument besteht aus diesen beiden wunderbaren Strichlein. Und wir gucken uns jetzt mal diese Debug-Konsole an. Keiner kann was erkennen, aber ich kann was vergrößern, jawohl. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass meine beiden Debug-Ausgaben dazu geführt haben, dass hier unten einmal dieser Arm wieder rausgekommen ist. Ah, da oben wird jeweils blau hervorgehoben, was das dann ist. Das heißt also, ich habe jetzt hier irgendwie dieses Element und kann da Dinge mit tun. Und ich habe da unten diese Linie. Was tun wir denn jetzt damit? Das Ausgeben war ja ganz geckig, aber das bringt es irgendwie noch nicht. Die sollen sich bewegen, war das Ziel. Das heißt, ich kann diesem Arm jetzt sagen, set attribute. Ich möchte dir ein Attribut setzen. Und zwar... das Attribut Transform. Das haben wir eben schon mal so ein bisschen trocken geübt. Wenn ich diesem Transform einen Rotate setze, und zwar, was hatten wir da rausgekriegt? 50, 10,5. Dann führt das dazu, dass sich Dinge bewegen. Wir überprüfen das kurz. Jawohl, jetzt haben sich Dinge bewegt. Gut, das tun die jetzt aber auch einfach sofort, weil wir malen dieses Bild in das HTML-Dokument. Danach führen wir das Skript aus, was den Arm bewegt. Wir sehen instantan das Ergebnis dieser Bewegung. So weit, so gut. Wir können auch noch das Spiel spielen, dass wir den anderen wieder gegenteilig bewegen, indem wir den blauen dann wieder um minus 50 rotieren, allerdings um den Punkt 10, 10. Na, gut, okay. Jetzt tun wir das Ganze in folgende Funktion. Wir sagen hier setInterval und damit sage ich dem JavaScript, ich möchte jetzt gerne regelmäßig aufgerufen werden und ich möchte insbesondere, dass folgender Händler hier regelmäßig aufgerufen wird. Und zwar alle 100 Millisekunden soll das passieren. Das ist jetzt nicht so spektakulär, weil wenn er sich das erste Mal gedreht hat und ich das Attribut dann wieder so setze, wird nicht viel passieren. Also muss hier noch ein bisschen mehr hin. Das heißt, wir sagen mal hier Rotate ist initial 0. Und dann wollen wir dieses Rotate schrittweise erhöhen. Und statt dass wir hier 50 reinschreiben, schreiben wir hier Rotate rein. Hier lassen wir das Minus einfach mal stehen. Und schreiben hier auch Rotate rein. So. Und jetzt setzen wir alle 100 Millisekunden diesen Arm auf einen 10 Grad weiter verschobenen Winkel. mal gucken, ob das funktioniert. Oh ja, da bewegt sich was. Wenn man da jetzt mal so eine Weile dann auch sehr befriedigt jetzt drauf guckt, dass man da was erreicht hat, stellt man fest, das könnte flüssiger. Ja, das stockt doch auch sehr. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben gesagt, alle 100 Millisekunden, das heißt 10 mal die Sekunde, das heißt 10 Frames pro Sekunde. Ja, kein Wunder, dass das stockt. Also das muss besser. Machen wir das alle 20 Millisekunden und dann sollten wir aber vielleicht das auch nicht ganz so weit bewegen. Und dann gibt das eine sehr flüssige Bewegung. Das ist doch soweit sehr gelungen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel darf ich denn eigentlich noch so reden? Oh ja, auch gar nicht mehr so viel. Gut. Tun wir mal Folgendes. Wir haben das jetzt hier sehr zu Fuß gemacht. Das heißt, das Set-Attribute hier wird uns durch das Document-Object-Model des Browsers zur Verfügung gestellt, beziehungsweise durch die JavaScript-API dafür. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass man dann Attribute von HTML-Elementen in dem HTML-Dokument ändern kann, aber da das SVG da einfach so drin ist, funktioniert das darüber auch. Wir können das allerdings stattdessen auch tun, indem wir entsprechende Libraries verwenden. Dazu gucken wir uns, machen wir einfach mal direkt das hier, das ist sehr gut. Dazu gucken wir uns die Library svg.js an. Die tut unter der Haube genau das gleiche. Ist eine nette kleine Library, die das alles so ein bisschen einfacher macht und so ein bisschen wrappt. Und da gucken wir uns dann jetzt mal ein nächstes Beispiel an. Das überspringen wir mal so ein bisschen. Was ich jetzt auch noch hätte erzählen können, ist, wenn man irgendwelche anderen GUI-Elemente, wie zum Beispiel so ein Slider damit kombiniert, kann man offensichtlich dessen Position auslesen und dann Dinge darauf basierend bewegen. Jump. Wir beginnen mal mit diesem Beispiel. Das ist jetzt ein sehr leeres HTML-Dokument wieder. Und in diesem HTML-Dokument habe ich jetzt SVG.js geladen, damit das jetzt alles irgendwie so ein bisschen einfacher geht, aber im Prinzip passiert das Gleiche. Und hier befindet sich jetzt auch gar kein SVG-Dokument mehr. Das erzeuge ich jetzt in dem JavaScript, indem ich hier sage, ich nehme die Library SVG und hier möchte ich dem Body-Element ein SVG-Objekt hinzufügen, das 1600 x 900 Pixel groß ist. Und in dieses SVG-Dokument will ich jetzt eine Pixelgrafik einbetten, sodass sich dort ein Foto befindet. Gucken wir mal, welchen Effekt das hat. Jawohl, das sieht dann so aus. Das heißt, wir haben jetzt dieses Foto in eine HTML-Datei gepackt. Ja, soweit tief beeindruckend, aber es befindet sich in einem SVG. Das heißt, wir können jetzt weitere Dinge tun. Zum Beispiel kann ich jetzt über das Bild drüber eine Gruppe konstruieren. Draw.group. Ja, also das erzeugt jetzt genau ein solches G-Objekt, wie ich das vorhin zu Fuß gemacht habe. Hier habe ich das jetzt mit Hilfe eines JavaScript-Aufrufs gemacht. Und in diese Gruppe kann ich jetzt ein Rechteck zeichnen. Das heißt, also das erzeugt jetzt so ein Rekt-Element in diese Gruppe. 1600 mal 900. Jetzt habe ich über das Bild ein schwarzes Rechteck gemalt. Ja, nu ist weg. Okay, gut. Ja. Jetzt kann ich über dieses schwarze Rechteck erneut das Bild laden. Ihr fragt euch so langsam, wo will er eigentlich drauf hinaus? Was hat er vor? Das wird gleich sehr gut. Moment noch. Genau. Das heißt, jetzt ist das Bild wieder da. Gut. Jetzt haben wir also da so Dinge übereinander. Da drunter ist das Bild, dann ist da diese schwarze Pappe und dann ist da wieder das Bild drüber. Jetzt können wir Folgendes tun. Jetzt können wir nämlich diesem oberen Bild sagen, dass wir einen Filter auf dieses Bild anwenden wollen. Das heißt, wir sagen hier, wir möchten eine Filterfunktion anwenden. An der Stelle ist die Syntax von dem SVG.js etwas krude. Das ist immer noch eine reine SVG-Funktionalität. Dass ich das hier in dem JavaScript etwas merkwürdig aufschreibe, ist, weil die das gut fanden, weil man dann mehrere Filter anwenden kann. Das heißt, wir wenden jetzt den Saturate-Filter an und setzen die Sättigung des oberen Bildes auf 0. Jetzt haben wir also unten ein Farbbild, dann diese schwarze Pappe und dann das Bild in Schwarz-Weiß darüber. Und jetzt kann ich dem Bild auch noch sagen, ich will hier so wie eben auch mit Opacity das noch so ein bisschen transparent, ja, dann ist das auch alles noch sehr dunkel. Jetzt haben wir da so ein bisschen das Licht ausgemacht, einfach weil die schwarze Pappe da durchscheint. Wir müssen mal an den Punkt kommen, wo sich der Sinn des Ganzen erschließt. Ich erzeuge nämlich jetzt eine Maske. Und zwar sage ich, Draw ist so unser gesamte Grafik. Das heißt also, ich zeichne jetzt in das gesamte Ding über das Ganze oben drüber eine Maske. Und in diese Maske zeichne ich zunächst mal ein weißes Rechteck. Und fülle das weiß. Und dann zeichne ich in diese Maske einen Kreis. Und zwar einen Kreis mit Radius 200 an die Position 100, 100 und fülle diesen Kreis schwarz. Das heißt, ich habe jetzt einen weißen Hintergrund und einen schwarzen Kreis drauf. Und jetzt kann ich diese Maske auf die Gruppe anwenden. Das heißt also, ich kann dieser Gruppe, die ich da ganz da oben erzeugt habe, da, was befindet sich in dieser Gruppe? In dieser Gruppe befindet sich die schwarze Pappe und das Bild. Und dieser ganzen Maske kann ich jetzt, dieser ganzen Gruppe kann ich jetzt sagen, ich will sie mit Hilfe dieser Maske maskieren. Und jetzt sehen wir, ich habe hier diesen Kreis und da scheint jetzt das Bild von unten durch. Und oben drüber liegt dann diese Kombination aus dem zweiten Bild und dem Schwarz, was da reingemischt ist. So. Soweit noch so mittel beeindruckend, aber wenn wir das jetzt kombinieren mit dem, was wir eben gesehen haben, ja, also warum machen wir das jetzt eigentlich alles in JavaScript? Das hätte ich ja auch jetzt in SVG machen können. Ich kann jetzt unserer Gruppe sagen, Move, Move, klingt fancy, ist aber falsch, Maus, Move. Das heißt also, wenn sich die Maus über dem Ganzen bewegt, dann hätte ich gerne ein Event. Und jetzt kann ich dann diesen Kreis, wo ist er eigentlich? Er heißt noch nicht. Dann sollte er dringend heißen. Ich kann also diesem Kreis, den wir hier in die Maske malen, kann ich einen Namen geben. Ich sage, du bist mein Circle und dich will ich bewegen. Und zwar an die Position, die gerade aus diesem Mouse-Move-Event gekommen ist. Client X und Event.Client Y. Und jetzt haben wir den Effekt, dass nichts passiert. Passiert tatsächlich gar nichts. Gucken wir mal, was wir da gemacht haben.
Das Bild wird schon den Kreis zurück, oder kann es sein, dass es nur ein Wartungsbild
ist? Du hast gerade...
Du hast circle.move.fill.
Genau. Ja, das ist aber eigentlich kein Problem. Das kann ich einfach tun. Das gibt immer noch diesen Kreis zurück. Also funktioniert hier so in diesem Chaining, dass dieses Move und dieses Fill jeweils sich auf diesen Circle auswirken, aber ihn wieder zurückgeben. Deswegen kann man die auch so schön hintereinander verketten.
Musst du hinter Event vielleicht Function mit irgendwas hinterlegen?
Wir können das auch mal so aufschreiben, das ist tendenziell das Gleiche.
Tut auch tendenziell genau
so viel. Ja, ja. Naja, also das ist eigentlich sehr gut. Wir können uns das ja mal angucken.
Ob Klein X und Klein X schon richtig
sind? Na, es tut schon mal wenig. Nö, nö, das ist nicht mein Problem. Genau, ich sehe auch gar nicht, dass dieses Mouse-Move überhaupt irgendwas tut. Da ist es sehr verdächtig. Da müssen wir mal gucken, wo kommt denn eigentlich meine Gruppe her? Boah, da oben. Das ist eigentlich sehr gut.
Kann ich das Bild
Spätig über der Woche, oder?
Ja, einen würde ich noch bei dir sagen.
Was ist vermutlich auch einfach falsch? Vielleicht soll das einfach da rein und nicht da drüber. Aha! Sehr gut, genau. Ja, das heißt, wir haben gerade die Gruppe gefragt, ob sich eigentlich die Maus über ihr bewegt hat, aber das Bild lag da oben drüber, sodass da gar nichts passiert ist. Jetzt ist das Bild Teil der Gruppe, das heißt also, jetzt kann sich die Maus auch tatsächlich über der Gruppe bewegen, weil die jetzt ganz oben liegt auf diesem ganzen Stapel. Und jetzt können wir tatsächlich mit Hilfe der Maus hier diesen Kreis auf der Maske bewegen. Ja, das heißt also, wir haben jetzt hier diese geometrischen Figuren kombiniert. Ich habe da so einen Kreis und ein weißes Rechteck und da bewege ich Dinge hin und her. Und das benutze ich dann als Maske, um hier durch dieses Nachtfoto durchzustechen und da dann ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir können das noch so ein bisschen schöner machen, indem wir hier nochmal so jeweils so taktisch ein paar Magic Numbers abziehen. Dann befindet sich das Ganze auch in der Mitte und ich kann den Quatsch da unten jetzt auch wieder ausblenden. Dann haben wir diesen wunderschönen Effekt generiert. Um zu demonstrieren, was genau hier passiert, kann ich auch, statt das in die Maske zu machen, hier mal Group reinschreiben und uns das sparen und dann setzen wir das auch in die Gruppe rein. Jetzt wenden wir das nicht mehr als Maske an, sondern zeichnen das einfach direkt und dann sehen wir, was wir da gemacht haben. Ja, wir haben diese beiden geometrischen Figuren, wir haben diesen schwarzen Kreis und den weißen Hintergrund und dadurch, dass wir das als Maske angewendet haben auf das Foto, haben wir dort diesen Effekt. Genau. Ja, das war, was ich so ein bisschen zeigen wollte, wie man mit Hilfe von SVG und JavaScript solche Animationen basteln kann, die natürlich beliebig kompliziert sein können. Ich habe ja demonstriert, man kann mit Inkscape einfach eine beliebige Vektorgrafik gestalten oder die auch sonst irgendwo raus exportieren, dann versuchen in dem SVG-Dokument Dinge wiederzufinden und die so ein bisschen aufbereiten und dann entsprechende Animationen an das Ganze dran setzen. Ja, wie kann man jetzt da so weitermachen? Wie kann man da loslegen? Wie gesagt, ich habe hier auf dieser Webseite einfach das alles mal so aufgeschrieben, was wir jetzt gemacht haben. Da kann man das nochmal selber durchspielen. Dann gibt es den wunderschönen Vortrag You Don't Know SVG, wo noch viele weitere schöne Beispiele herkommen. Das ist einfach so ein Dreiviertelstunde YouTube-Video. Und ich kann sehr empfehlen, die Mozilla Development oder Developer, das Mozilla Developer Network, heißt das so? Keine Ahnung, MDN. Dort befindet sich eine umfangreiche und sehr lesbare Dokumentation zu SVGs. Da gibt es die SVG Element Referenz und dann finden wir hier zum Beispiel G wie Gruppe und dann wird hier erklärt, was eine Gruppe ist und wie das mit dem Gruppieren funktioniert und wie das alles so tut. Das heißt, ein guter Weg ist, einfach mal in Inkscape was malen, exportieren und dann mit Hilfe dieser Doku versuchen zu verstehen, was da eigentlich jetzt passiert ist. Und für das SVG.js habe ich eben schon mal aufgemacht. Die Webseite ist sehr hilfreich. Gut, ja, Dankeschön. Gibt es Fragen?
Wenn man mit JavaScript jetzt da so reinfriemelt in so eine Grafik, wie schwierig ist das bei den Bézier-Kurven reinzukommen, also bei so einem Path? Da kriege ich doch wahrscheinlich nur den String von den D gleich, ne?
Genau.
Schön.
Ja. 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 Ja, deswegen gibt es so Dinge wie SVG.js, die das dann besser machen, damit du dann tatsächlich, die parsen einem das durch und dann kannst du da einzelne Punkte verschieben. Ja. Weil, also wenn du da jetzt von einem längeren Pfad diesen String kriegst und dann da zu Fuß irgendwie drin rum, das ist gar nicht so gut, ja.
Ab dem 17. Zeichen ich
ja, ich sehe schon. Ja. Genau, ja, ja. Deswegen ist ganz gut, wenn dann noch so zwischen dir und dem SVG noch eine Library ist, die das alles noch ein Stück besser macht.
Ist das nicht ein SVG-Editor im Browser, geschrieben in SVG?
Ja, ist aber alles nicht überzeugend. Ah. Ich vor allen Dingen will es, dass Inkscape unter Mac sinnvoller eingebunden ist als über diesen komischen X-Dings, was dazu führt, dass die, das, und die Integration der Zwischenablage tut nicht und
Das Quarz ist halt schon alt.
Ja, ja.
Was man noch empfehlen kann, ist Sarah Dressner. Die macht auch viel mit SVG. Das kann man sich genau nehmen, was da ist. Kann man halt coole Sachen machen. Sehr spannend.
Wenn man
auch so Beispiele veröffentlicht.
Hey everybody, thanks for coming back after lunch. I know we all had like lots of food and wine and stuff.
Ja, das
macht auch sehr viel mit Animationen.
Hat auch größeres grafisches Talent als ich, deswegen sind dann die Zeichnungen an sich irgendwie auch besser, ja. Ja, gut, danke.